Mit der Geschichte des Grundgesetzes ist das Bundesverfassungsgericht untrennbar verbunden. Erstmals in der deutschen Verfassungsgeschichte und sozusagen als Lehre aus dem eklatanten Missbrauch, dem die Weimarer Reichsverfassung ausgesetzt war, hat der Parlamentarische Rat den Verfassungsorganen einen selbstständigen Gerichtshof des Bundes mit weitreichenden Kontrollbefugnissen gegenübergestellt. Aus dem heutigen Jahrzehnt sind manche aufsehenerregende Entscheidungen der Karlsruher Richter noch in lebhafter Erinnerung. Politik und übermächtiges Gericht, ein Spannungsfeld mit reichlich Zündstoff. Das Bundesverfassungsgericht als Supergesetzgeber mit eigenen politischen Ansprüchen, der Volkeswille auf den Kopf stelle, so oder ähnlich lautete, je nach Betroffenheit, die Kritik aus dem Lager der Politiker. Mag sein, dass Jutta Limbach, seit 1994 Nachfolgerin von Roman Herzog an der Spitze des Gerichts, sich durch derlei Polemik herausgefordert fühlt. Mit einem Band ihrer Vorträge aus den Jahren 1994 bis 1998 hat sie sich jetzt zu Wort gemeldet. Im Namen des Volkes, Macht und Verantwortung der Richter. Jutta Limbach über die Macht der Verfassungshüter.
Um das ganz offen zu sagen, auch Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht haben Macht. Eine Richterschaft, die die Verfassung eines politischen Gemeinwesens interpretiert, wirkt damit auch in das politische Gemeinwesen hinein. Ein Gericht, das politische Parteien als verfassungswidrig erkennen und aufheben kann, gleichermaßen auch Gesetze als verfassungswidrig beurteilen und aufheben kann, wirkt in den politischen Alltag hinein. Wir sprechen gewöhnlich von der Macht der Acht, denn jeder der beiden Senate des Bundesverfassungsgerichts ist aus 8 Richterinnen bzw. Richtern zusammengesetzt. Aber ich denke, das gilt nicht nur für die Richter des Bundesverfassungsgerichts. Richterliche Entscheidungsverantwortung ist auch Macht. Macht dabei einfach im Sinne der Möglichkeit, der Befugnis gemeint, für andere verantwortliche Entscheidungen treffen zu können.
Die Autorin macht deutlich, dass richterliche Entscheidungsprozesse nicht ohne Reflexion der gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse zu angemessenen Ergebnissen führen können. Es wäre zu wünschen, schreibt sie, wenn Richter gewissermaßen Feinmessgeräte für gesellschaftliche Zustände sein könnten. Ihnen darf nichts Menschliches fremd sein, auch der Aggregatzustand der Gesellschaft nicht, in der sie leben. Zuallererst müssten sie aber unter Beweis stellen, aus der Vergangenheit gelernt zu haben, dass der Schutz der Menschenrechte und vor allem der Minderheiten in unserem Lande ihre vornehmste Aufgabe sei. Nach 50 Jahren Grundgesetz fällt das Urteil über die Richterschaft, abgesehen von Ausnahmen, auf die sie sorgfältig eingeht, positiv aus. Die Richter hätten sich der Verfassung gegenüber durchweg als loyal erwiesen.
Und ich sage das bewusst, weil nämlich während der Weimarer Republik viele Staatsdiener, auch die Richter, kein angemessenes Verhältnis zur demokratischen Staatsform gefunden haben, sondern in dem Glauben lebten, es sei ganz egal für die Rechtsprechung, in welch einer Staatsform wir eigentlich lebten. Das hatte damals die Mütter und Väter des Grundgesetzes sehr beschäftigt, denn einige von ihnen haben unter dieser politischen Justiz am Ende der Weimarer Zeit sehr stark gelitten. Aber die heutigen Richter wissen sehr gut, einmal, dass ihnen die richterliche Unabhängigkeit, vor allem die persönliche Unabhängigkeit, nicht als ein Privileg, sondern im Interesse der Bevölkerung verliehen worden ist. Es ist kein Standesprivileg. Und ich denke, mehr als früher wissen die Richter heute auch, dass es diesen unpolitischen Richter, der nicht berücksichtigt, in welcher Zeit, in welcher Staatsform wir leben und was eben solche Gebote wie Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit, freiheitlich bedeuten, dass dieses apolitische Verständnis, das er tut, als sei Rechtsprechen eigentlich nichts anderes als ein Handwerk, heute mit wenigen Ausnahmen keinerlei Gültigkeit mehr hat, sondern dass wir eine sehr engagierte Richterschaft haben, die weiß, was es bedeutet, im Lichte des Grundgesetzes Recht zu sprechen. Was uns vor allem Sorge macht, sind jetzt mal nach innen betrachtet die Tatsache, dass die ja auch in der Verfassung aufgegebene Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West bis heute noch nicht bewirkt ist. Das ist eine Aufgabe, die wir vor uns haben, die sicherlich aber Stück für Stück vorankommen wird. Aber ein zweiter wichtiger Punkt, der uns auch von Verfassungswegen her verunsichert, ist der Umstand, dass das Kapital sehr weltläufig geworden ist. Denken Sie an die internationalen Finanzmärkte, dass es heute für eine Regierung immer schwieriger wird, eine eigenständige Politik zu treiben, im Gegenteil die Aufgaben der Politik überschreiten weitgehend die nationalen Dimensionen und das stellt uns vor die große Aufgabe der internationalen, insbesondere der europäischen Kooperation.
Und damit geht die letzte Ortszeit für heute zu Ende. Wir melden uns wieder morgen früh um 5 Uhr. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Nachrichten und danach mit Fazit und der Kultur vom Tage. Caroline Kuban verabschiedet sich am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht und einen schönen Tag.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon ist Kerstin Zillen. Guten Abend. Zustimmung Belgrads zum Kosovo-Friedensplan. Informationen über Details. Finnischer EU-Vermittler berichtet über Gespräche mit Milosevic. Erinnerung und Trauer. Ein Jahr nach dem Zugunglück von Eschede wird der Opfer gedacht. Nun geht es um das Kleingedruckte und darum, ob Worten und Unterschriften auch Taten folgen. Nachdem Jugoslawien dem Friedensplan der internationalen Vermittler zugestimmt hat, ist von einem Durchbruch die Rede, vom Frieden, der zum Greifen nahe ist. Und gleichzeitig bleibt die Skepsis, ist das nur ein weiterer Winkelzug des jugoslawischen Präsidenten Milosevic oder ist er tatsächlich bereit, die Gewalt im Kosovo zu beenden? Die Reaktionen daher zunächst entsprechend zurückhaltend. Alle führenden Politiker warteten auf einen genauen Bericht über die Gespräche in Belgrad. Den gab am Abend in Köln EU-Vermittler Martti Ahtisaari. Der finnische Präsident informierte zunächst den US-Sonderbeauftragten Strobe Talbot, dann die Teilnehmer des EU-Gipfels. Bundeskanzler Gerhard Schröder, derzeit EU-Ratspräsident, nannte anschließend die Einigung einen persönlichen Erfolg des Finnen.
Das ist ein guter Tag für Europa. Ein guter Tag für Europa und ich schließe die Menschen in Jugoslawien ausdrücklich ein. Das ist ein politischer Durchbruch. Der Frieden ist nach meiner Auffassung zum Greifen nahe und wir werden politisch dafür sorgen, dass er uns nicht aus den Händen entgleitet.
Martti Ahtisaari zeigte sich auf der Pressekonferenz etwas erschöpft, aber hoffnungsfroh.
Also, vielleicht springe ich vor Enthusiasmus hier nicht in die Luft. Es gibt sehr viel Arbeit, die wir leisten müssen, harte Arbeit. Es gibt immer noch viele Punkte, die von den verschiedenen beteiligten Regierungen beachtet werden müssen, damit wir die Sensibilitäten der an der internationalen Sicherheitstruppe beteiligten Parteien berücksichtigen können. Aber wie ich sagte, ich glaube, der erste Schritt im Aufbau des Friedens ist jetzt da.
Was steht nun drinnen in dem Friedensplan, der jetzt unterzeichnet wurde in Belgrad? Mehr Informationen dazu von Ursula Welter aus Köln.
Im Grunde, so Bundeskanzler Gerhard Schröder, sei das, was nun in Belgrad akzeptiert wurde, das ausbuchstabierte Papier der G8-Gruppe. Gefordert wird darin ein sofortiges und nachprüfbares Ende der Gewalt im und die Unterdrückung des Kosovo. Ein Rückzug aller Kräfte des Militärs, der Polizei und aller paramilitärischen Einheiten. Erst nach diesem Rückzug darf eine gewisse Zahl von serbischen Offiziellen in das Kosovo zurückkehren, um dort unter anderem serbisches Kulturerbe zu schützen und Grenzübergänge zu sichern. Unter der Aufsicht der Vereinten Nationen soll die Präsenz von Zivilen und von Sicherheitskräften dafür sorgen, dass die Flüchtlinge in ihr Land zurückkehren können und der Wiederaufbau beginnen kann. Die internationale Sicherheitspräsenz bedeutet, dass die NATO einen wesentlichen Anteil der Kontingente stellt, dass Russland beteiligt wird und dass dies alles unter einem einheitlichen Kommando vereint wird. Der UN-Sicherheitsrat soll schließlich eine Übergangsverwaltung für das Kosovo einrichten und der Region eine substanzielle Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien garantieren, deren Integrität und Souveränität, wie sich Bundeskanzler Gerhard Schröder ausdrückte, dabei respektiert werde. Der finnische Unterhändler Martti Ahtisaari sagte heute Abend, er habe bei anderen Verhandlungen dieser Art viele Enttäuschungen erlebt und Hoffnungen, die sich zerschlagen hätten. Insofern führe er auch heute Abend keine Freudensprünge auf. Ein erster Schritt zum Beginn eines wirklichen Friedensprozesses aber, der sei getan.
Die Wege der Sonderbeauftragten für den Frieden im Kosovo, Martti Ahtisaari und Viktor Tschernomyrdin, trennten sich in Belgrad. Während sich der Finne aufmachte, die USA und die EU über das Ergebnis zu informieren, flog der russische Vermittler für den Kosovo-Konflikt zurück nach Moskau und äußerte sich dort zu den Gesprächen in Belgrad.
Mit der Arbeit an dem Friedensplan habe alles erst begonnen. Heute sei er angenommen worden. Er sei zufrieden mit den Ergebnissen. Man habe alles Nötige getan. Morgen müsse die Kontrolle folgen und dann das Ende der Luftangriffe. Das wichtigste Ergebnis nannte der Jugoslawien-Beauftragte des russischen Präsidenten die Übereinkunft, dass der Friedensprozess nun unter die Kontrolle der Vereinten Nationen gebracht wurde. Die jugoslawische Führung habe Russland gebeten, sowohl in der internationalen Friedenstruppe als auch bei der Umsetzung des Friedensplanes mitzuwirken. Aber während der finnische Präsident Martti Ahtisaari als anerkannter Vermittler heimkehrt, erwartet seinen russischen Verhandlungspartner Viktor Tschernomyrdin zu Hause parlamentarische Schelte. Tschernomyrdin, der wegen angeblicher Nachgiebigkeit gegenüber westlichen Forderungen schon seit längerem unter innenpolitischen Druck geraten ist, wird vorgeworfen, er habe die russische Forderung nach dem Ende der NATO-Luftangriffe als Voraussetzung einer politischen Lösung preisgegeben. Und es dürfe auch kein Zweifel bleiben, an einer künftigen Friedenstruppe im Kosovo werde Russland sich nur unter eigenem Kommando beteiligen.
Ein Bericht aus Moskau von Karin Schorsch.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Einen schönen guten Morgen. Sieben Uhr und 17 Minuten, es war ein Wechselbad der Gefühle, das den gestrigen Gipfeltag in Köln begleitet hat. Nicht nur die politischen Akteure, die Diplomaten, die Berater, auch die Journalisten, schließlich wohl auch die Fernsehzuschauer, die Radiohörer haben geschwankt zwischen Hoffnung und Skepsis, Vorsicht und wieder Hoffnung. Nun, Jugoslawiens Präsident und Parlament haben dem Friedensplan der G8-Staaten zugestimmt. Ein erster Schritt zum Frieden ist getan, jetzt werden Taten angemahnt. Ursula Welter fasst zusammen.
Man wisse erst, wie der Pudding schmecke, wenn man ihn probiert habe. Der finnische Staatspräsident und Unterhändler der Europäischen Union, Martti Ahtisaari, verband Hoffnung mit Zurückhaltung, als er gestern Abend aus Belgrad kommend seinen Kollegen in der EU und der Weltöffentlichkeit seinen Bericht vorlegte. Er habe in ähnlichen Fällen Hoffnungen schwinden sehen, sagte Ahtisaari, aber der erste Schritt hin zu Frieden auf dem Balkan, der sei wohl getan. Bundeskanzler Gerhard Schröder sprach von einem politischen Durchbruch, vom Frieden, der zum Greifen nahe sei und davon, dass nun politisch alles getan werden müsse, damit dieser Friede nicht wieder aus den Händen gleite.
Das ist ein guter Tag für Europa. Ein guter Tag für Europa und ich schließe die Menschen in Jugoslawien ausdrücklich ein. Und es ist ein großer Tag für Finnlands Staatspräsident Martti Ahtisaari, denn seine Beharrlichkeit, seine Geduld, sein diplomatisches Geschick und seine Prinzipienfestigkeit haben dazu geführt, dass dieses Ergebnis möglich wurde.
Ein guter Tag für Europa, sagte Gerhard Schröder, und er vergaß auch nicht, den russischen Präsidenten in seinen Dank einzubeziehen. Ohne den festen Willen von Boris Jelzin sei eine Lösung dieses Konfliktes undenkbar gewesen. Der finnische Staatspräsident zeigte sich im Übrigen in zweierlei Hinsicht überrascht. Erstens habe er nicht erwartet, dass schon seine erste Reise nach Belgrad einen solchen Erfolg bringen werde. Und zweitens habe er vor allem der europäischen Außenpolitik diesen Erfolg nicht unbedingt zugetraut. Ich habe, und das ist für ein relativ neues Mitglied der EU nichts Ungewöhnliches, ich habe immer zu denen gehört, die eher kritisch über die Rolle gedacht haben, die die EU in der Außen- und Sicherheitspolitik spielen kann. Vielleicht ist aber die Unterstützung der deutschen Ratspräsidentschaft im Verhandlungsprozess ein Beispiel dafür, wie die Dinge in Europa sich entwickeln sollten.
Das war ein Beitrag von Ursula Welter. Und am Telefon begrüße ich Michael Steiner, den außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Einen guten Morgen, Herr Steiner.
Guten Morgen.
Wann ist der Krieg zu Ende?
Tja, ich glaube jedenfalls, wir sind kurz davor. Und ohne jetzt in unangebrachten Optimismus zu verfallen, jetzt sollten wir uns auch mal freuen, was erreicht worden ist. Dank der Hilfe von Martti Ahtisaari und auch dem russischen Vermittler Herrn Tschernomyrdin, das ist doch ganz beachtlich. Ich glaube, dies ist ein Erfolg der festen Linie, die wir hatten, die sich letztlich ausgezahlt haben. Wir haben jetzt das erreicht, was wir jedenfalls als Vorstufe zum Frieden erreichen wollten und dies ist ein guter Tag gewesen gestern.
Gibt es einen Termin für den Rückzug der serbischen Truppen und ein Ende der Luftangriffe? Können Sie uns ein Datum nennen?
Erstens mal, dazu kann ich nur sagen, je schneller, desto besser, aber das reicht Ihnen natürlich nicht, zu Recht nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass bereits morgen die Operationalisierung, das heißt das Ausbuchstabieren des bereits sehr detaillierten Papiers, das ja von Belgrad angenommen worden ist und das alle unsere Wünsche abdeckt, erfolgt. Das heißt, die Militärs müssen jetzt sprechen, wie genau der Rückzug erfolgt, und dann können wir auch sofort reagieren mit einer Suspendierung der Luftschläge.
Das heißt, morgen könnten die Luftangriffe aufhören?
Davor würde ich warnen, jetzt auf morgen schon zu setzen, aber ich will klar machen, dass es jetzt wirklich nur noch um ganz wenige Tage gehen kann. Theoretisch ist das möglich, das hängt natürlich davon ab, wie weit die Militärs bei dem Aushandeln, und das ist natürlich auch ein schwieriges Geschäft, ich erinnere mich daran noch aus Bosnien, bei dem Aushandeln dieser Details des Rückzugs kommen. Aber bisher sind die Dinge nach Plan gelaufen, deswegen bin ich durchaus zuversichtlich. Wir sollten nur jetzt nicht, wo wir in der Endkurve sind, dessen, was wir erreichen wollten, uns jetzt selbst unter einen unziemlichen Zeitdruck setzen.
Warum ist es wichtig, die Luftangriffe noch fortzusetzen, wenn es doch nur noch um Symbolik geht?
Nein, es geht nicht um Symbolik, sondern es geht um das Entscheidende. Es geht darum, dass wir möglichst schnell vereinbaren, wie der Rückzug erfolgt, sodass die Flüchtlinge dann tatsächlich zurückkehren können. Das ist ja das Element. Diejenigen, die an den Menschenrechtsverletzungen, an den Brennereien, an den Vertreibungen beteiligt waren, müssen ja aus dem Kosovo heraus. Das war ja der Sinn des ganzen Unternehmens, und wir sind jetzt kurz davor, das zu schaffen, und wir sollten uns auch mal darüber freuen. Wir treten nachdrücklich dafür ein, und die Staats- und Regierungschefs unter der Führung von Gerhard Schröder haben dies ja gestern unmissverständlich deutlich gemacht, dass wir jetzt aufs Tempo drücken. Jetzt darf man nicht mit überskeptischen Haltungen einen Prozess, den wir alle gewollt haben, etwa aufhalten. Ich glaube, da besteht ein großer Konsens. Und aus meinen Telefonaten gestern mit der NATO habe ich eigentlich den Eindruck gewonnen, dass man das dort durchaus auch sieht. Auch der Generalsekretär Solana sieht das sehr genauso und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir hier rasch handeln können.
Wie wird sich denn der Rückzug gestalten? Oder anders gefragt, Herr Steiner, wird es erst einen Rückzug der serbischen Truppen geben und dann einen Stopp der Angriffe, oder wird das gleichzeitig passieren?
So ist es vorgesehen in dem Papier. Der Rückzug muss allerdings nicht vollzogen sein, sondern es geht darum, dass das, was jetzt erklärt worden ist, bewiesen wird durch praktische Vorbereitungs- und Durchführungshandlungen. Darum geht es. Niemand verlangt, dass dieser Rückzug etwa zur Hälfte oder gar ganz schon erfolgt sein muss, bevor die Einstellung erfolgen kann. Nein, es geht darum, dass das, was wir jetzt sehr erfreulicherweise gehört haben aus Belgrad, auch am Boden bewiesen wird in einer Form, sodass wir sagen können, aha, die Umsetzungshandlungen haben begonnen, dann werden wir sofort als Allianz darauf reagieren.
Gibt es dafür schon Anzeichen, dass der Befehl zum Rückzug gegeben wurde?
Der ist noch nicht gegeben worden, denn es muss ja noch vereinbart werden, wer wohin in welchen Zeitablaufen muss, und dem dienen ja die entsprechenden sehr hochrangigen Verhandlungen, die vereinbart worden sind. Sobald wir dies haben und sobald dann entsprechende Handlungen vorgenommen sind, steht dem Frieden, und das heißt letztlich der Rückkehr der Flüchtlinge, nichts mehr im Wege.
Reicht die Frist von 7 Tagen aus für die serbische Führung, die Truppen zurückzuziehen?
Ich glaube schon, dass sie ausreicht. Wenn der Wille wirklich da ist, dann ist dies auch möglich. Aber wie gesagt, es muss nicht die 7-Tage-Frist erfüllt sein. Es muss nicht der vollständige Rückzug erfüllt sein, bevor wir zu einer Aussetzung der Luftschläge kommen können. Wir müssen jetzt alles daran tun, dass wir alles dazu tun, dass wir auch von unserer Seite bereit sind, dass kein Vakuum entsteht. Man muss jetzt sehr Hand in Hand arbeiten, aber ich glaube, das ist allen Beteiligten bewusst.
Die Vorsicht scheint zu dominieren noch im Augenblick, Herr Steiner. Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass Milosevic wieder einmal nur taktiert?
Wenn er könnte, würde er dies nach meiner Einschätzung sicher tun. Ich glaube aber, dass er jetzt in einer Lage ist, dass es nicht mehr allzu viel zum Taktieren gibt, wenn wir jetzt in der Schlussgeraden auch klaren Kopf behalten. Wir müssen auf Schnelligkeit setzen, wir wollen schnell zum Frieden kommen, aber gerade in den letzten Stunden und Tagen müssen wir an dem bewährten Kurs festhalten, das heißt in Einigkeit auch ein glasklares, detailliertes, operationalisiertes Rückzugskonzept haben, nachdem dann auch vorgegangen werden muss. Ich glaube aber, dass die Chancen, das muss man jetzt auch einmal mal sagen, man darf nicht in einen Berufspessimismus verfallen, im Moment gut sind, und das dient natürlich den Flüchtlingen, aber das dient natürlich auch den Menschen in Serbien, und letztlich dient es uns allen und dem Frieden in Europa. Und ich glaube, dass man durchaus sagen kann, dass dieser Kölner Gipfel als eine Art Friedensgipfel durchaus eine historische Bedeutung haben wird.
Wie wird die internationale Friedenstruppe zusammengesetzt sein? Wie stark muss sie sein, um ihre Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Rückkehr der Flüchtlinge zu gewährleisten?
Ich darf Sie daran erinnern, dass wir in Bosnien mit 60.000 Mann begonnen hatten. Bosnien ist natürlich wesentlich größer als Kosovo, aber damals in einer vergleichsweise leichteren Situation hat man auch darauf gesetzt, keine Risiken einzugehen, auch zum Schutz der Soldaten. Und das wird auch hier so sein. Wir werden also eine erhebliche Zahl brauchen. Sie wissen, man spricht von einer Gesamtzahl von über 40.000 Soldaten. Das sind nicht alle Soldaten, die vor Ort unmittelbar im Kosovo sind. Da muss man auch an die Unterstützung denken. Also es wird trotzdem eine erhebliche Zahl sein, die so ausgerüstet sein muss, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann. Und vergessen Sie nicht, dass zu diesem Auftrag einmal auch gehört die Entwaffnung der UCK. Das wird nur gelingen, wenn diese wiederum das Gefühl hat, dass dann die Menschen nicht schutzlos sind. Das ist das eine. Und zum anderen wird der Auftrag auch sein, die dortige serbische Minderheit zu schützen. Sie muss also so ausgestattet sein, dass sie Respekt hat und mit Autorität ihr Mandat erfüllen kann. Und das ist ja ein Friedensmandat der Implementierung.
Herr Steiner, es ist mit Slobodan Milosevic verhandelt worden. Bleibt der Mann, der wegen Kriegsverbrechen gesucht wird, an der Macht? Kann er seine Haut retten?
Ich kann mir das langfristig nicht vorstellen. Er hat sein Land nun in 4 Kriegen nun wirklich ins Verderbnis geführt. Das wissen die Menschen inzwischen auch, trotz aller Propaganda. Das ist kein Mann, der Serbien eine Zukunft geben kann. Das ist ein Mann, der nirgendwo hin mehr reisen kann. Jeder weiß, dass er angeklagt ist. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest mittelfristig auch die Bevölkerung erkennt, sie muss sich von diesem Mann loseisen, denn er bringt Serbien keine Zukunft mehr.
Da ist die Parallele Saddam Hussein angebracht, der ist auch noch an der Macht.
Ich halte nichts von Parallelen, weder mit Herrn Karadzic, der sich in Bosnien verbirgt, noch mit anderen Personen, noch mit historischen Personen. Ich kann nur sagen, dass jemand, der vom Tribunal angeklagt ist, sicherlich für dieses Land keine Zukunft mehr darstellt und sicherlich auch nicht die Person sein kann, die dem Land, die dazu beiträgt, dass dieses Land wieder aufgebaut in die Gemeinschaft der internationalen Staaten zurückfindet und insbesondere nach Europa zurückfindet.
Ganz kurz noch, Herr Steiner, wann können die ersten Flüchtlinge zurückkehren?
Sobald wir das Abkommen haben, sobald der Rückzug vollzogen ist, das setzt natürlich den Vollzug des Rückzugs voraus. Und sobald wir dort eine internationale Präsenz haben, zivil und militärisch, die den Kosovo organisieren kann, sobald das der Fall ist, muss die Rückkehr der Flüchtlinge eingeleitet werden.
In den Informationen am Morgen war das Michael Steiner, außenpolitischer Berater von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
7.29 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit beidem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text. Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 220. Die deutsche Verfassung ist jetzt 50 Jahre alt. Sie wird als Grundgesetz bezeichnet, weil sie nicht dem Volk zur Abstimmung vorgelegt worden ist. Die Verfassung ist am 23. Mai 1949 in dem von den USA, Großbritannien und Frankreich besetzten Teil Deutschlands in Kraft getreten und gilt erst seit dem 3. Oktober 1990 in ganz Deutschland. Sie wurde am 8. Mai 1949, dem 4. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, von Delegierten der Länderparlamente der 3 Westzonen als Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Am 12. Mai haben die 3 westlichen Besatzungsmächte dem Grundgesetz zugestimmt und dann wurde in den Länderparlamenten darüber abgestimmt. Der Bayerische Landtag hat das Grundgesetz zwar abgelehnt, aber in den anderen westdeutschen Ländern wurde es angenommen und deshalb galt es ab 24. Mai 0 Uhr morgens dann auch in Bayern. Das Saarland sollte französisch werden, aber die meisten Saarländer waren dagegen. Am 1. Januar 1957 ist das Saarland dem Grundgesetz beigetreten und am 3. Oktober 1990 sind auch noch die 5 ostdeutschen Länder dem Grundgesetz beigetreten. Seit diesem Tag ist das Grundgesetz die Verfassung für ganz Deutschland. Aus der sowjetischen Besatzungszone wurde am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik. In der Nationalhymne der DDR sang man, Deutschland sei nun aus Ruinen wieder auferstanden und der Zukunft zugewandt. Und diesem einig Vaterland möchte man zum Guten dienen. Aber nach 20 Jahren wurde dieser Text nicht mehr gesungen, denn die Kommunisten in der DDR wollten keine Vereinigung mehr mit dem westlichen Teil Deutschlands. Von der DDR-Hymne hörte man in den letzten 20 Jahren bis zur Wende nur noch die Melodie. In der DDR-Verfassung von 1949 stand, dass es nur eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt, aber in der neuen Verfassung der DDR von 1974 sprach man vom Volk der DDR. Die Kommunisten versuchten, östlich und südwestlich der Elbe eine sozialistische deutsche Nation zu schaffen und verlangten die internationale Anerkennung ihres sozialistischen Staats. Deutschland ist ebenso wie Österreich eine Bundesrepublik. Das haben die westlichen Alliierten so gewollt. Sie verlangten am 7. Juni 1948 eine Verfassung auszuarbeiten, aber die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder wollten keinen neuen Staat schaffen. Deshalb wurde keine Verfassung ausgearbeitet, sondern nur ein Grundgesetz. Deutschland blieb als Staat bestehen und wurde nur in einem Teil des zu Deutschland gehörenden Gebiets staatlich neu organisiert. Deshalb konnte man die DDR nicht völkerrechtlich anerkennen. Im Grundlagenvertrag von 1972 haben die damalige Bundesrepublik und die DDR einander versprochen, sich als unabhängige Staaten zu respektieren, aber dadurch wurde die DDR nicht zum Ausland. Wenn DDR-Bürger in den Westen kamen, galten sie nach wie vor als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes und die DDR hatte eine ständige Vertretung in Bonn, aber keine Botschaft. Das Bundesverfassungsgericht hat 1973 die Politik eines Wandels durch Annäherung für vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt, aber darauf hingewiesen, dass die DDR zu Deutschland gehörte und im Verhältnis zur damaligen Bundesrepublik nicht als Ausland angesehen werden konnte. Das Grundgesetz war von Anfang an als Verfassung für alle Deutschen gedacht und in der Einleitung zum Grundgesetz wurden alle Deutschen aufgefordert, die Einheit und Freiheit des ganzen Landes zu verleihen. Dass daraus aber einmal Wirklichkeit werden könnte, glaubten die meisten schon nach ein paar Jahren nicht mehr. Nur eine Minderheit gab zu bedenken, man könne nie wissen, wie die Geschichte sich entwickelt, positiv oder negativ. Als dann im Herbst 1989 die Wende kam, wollten viele eine neue Verfassung für ganz Deutschland, aber so viel Geduld hatten die meisten nicht und das Grundgesetz fanden fast alle gut. In der DDR waren viele gegen einen Anschluss an die Bundesrepublik, aber darum ging es ja gar nicht. Im Grundgesetz war bereits der Beitritt anderer deutscher Länder zum Grundgesetz vorgesehen und das ist dann auch geschehen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 220. Danke.